Ja, vielen Dank, lieber Thomas, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind, hier vor Ort und halt auch daheim zugeschaltet zu dieser Allianz-Gebetswoche Leben nach Gottes Rhythmus, Sabbat und Ruhe. Ja, ich bin ja eingangs dargestellt worden mit einem recht entspannten, ruhigen Bild, als ob ich der Experte für Ruhe wäre. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich der Experte bin oder ob die Expertinnen und Experten mir nicht gerade gegenüber sitzen und ich vielleicht viel mehr das bei Ihnen finde. Mein Lebensalltag, wahrscheinlich wie Ihrer auch, ähnelt dann doch eher diesem schwäbischen Lebensstil, der eingangs erwähnt wurde. Und da muss ich einfach noch ein weiteres Klischee hinzufügen, was, finde ich, ganz gut passt, um dann auch einen Übergang zu finden in das Thema des heutigen Abends, nämlich das vom Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Ich denke, etwas sehr Typisches, ich habe lange Zeit auch im Ausland gelebt und etwas sehr Typisches, wenn man nach Deutschland kommt, ist tatsächlich diese nicht nur schwäbische, sondern wahrscheinlich ganz deutsche Mentalität, dass Menschen gerne etwas für sich schaffen, kreieren, indem sie dann leben, wohnen, wo sie sagen, jetzt habe ich hier wirklich was fertiggestellt, meine eigenen vier Wände, mein Zuhause, wo ich Schutz finde, wo ich beherbergt bin, zusammen mit meiner Familie. Und das Bild vom Bauen eines Hauses, und wenn man überlegt, wie viel Aufwand das ist, gerade in Deutschland, lange bevor so ein Haus steht, fängt ja erstmal ganz viel Papierkram an, mit zum Beispiel dem Erwerb des Grundstückes, auf dem dieses Haus errichtet werden soll. Dann braucht es Architektenpläne, dann kann man nicht irgendwie bauen, wie man will, sondern da gibt es jede Menge Auflagen, die zu berücksichtigen sind. Da muss man definitiv in das Papier gucken, was sich in den Bilanzen des Bankkontos widerspiegelt, ob das, was man sich denn so wünscht und denkt, überhaupt machbar und möglich ist. Dann kommen die ersten Skizzen, die ersten Ideen. Innerlich ist man vielleicht schon in seinem Zuhause und geht so ein bisschen durch die Räume und stellt sich so vor, wie das so wäre, wenn jetzt hier vielleicht der Eingangsbereich ist, und dann macht sich das doch gut, wenn da direkt gegenüber vielleicht das Gäste-WC ist. Und wenn man dann durch die Tür geht, dann kommt man in einen schönen Raum, der vielleicht eine große offene Wohnküche ist mit so einem Kochtresen und wo Gäste sich willkommen fühlen. Also das ist ein kreativer Prozess, der begeistern kann. Mich hat das schon als Kind begeistert. Langeweile kann man ja nicht nur sonntags in, ich weiß gar nicht, so hast du es ja wahrscheinlich auch gar nicht gemeint, in der Kirche oder so verspüren. Ich habe Langeweile oft auch als junger Mensch in der Schule gehabt. Und ich glaube, sie existieren nicht mehr. Aber wenn es meine Schulhefte noch gäbe und meine Kinder die finden würden, da würden sie in den Notizen wahrscheinlich relativ wenig Mitschriften finden, die ihnen helfen würden, was an Unterricht vermittelt wurde. Aber sie würden relativ viel finden von Skizzen, von Gemalten. Und ein Ding, was sich für mich wiederholt hat, war ganz häufig, dass ich mir überlegt habe, ja, wie würde eigentlich für mich so mein Traumhaus aussehen? Also ich habe ganz oft irgendwie auf meinen Lateinblättern oder Mathe oder Biobögen oder was es war, irgendwelche Raumskizzen hinterlassen. Also Raum kreiert, geschaffen. Ja, wenn dann in dem Bild jetzt weitergeht, dass man tatsächlich ein echtes Haus bilden will, und ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ja ein paar von Ihnen, die dieses Unterfangen tatsächlich versucht und umgesetzt haben, dann wissen Sie, dass noch viele weitere Schritte erfolgen, bis man tatsächlich irgendwann die Haustür aufschließt und da tatsächlich ein fertiges Haus ist mit so einem Dach richtig drüber und Fenstern und halt auch der Tür zum Reingehen und Zwischenwänden und Heizung und allem, was so dazugehört. Eine Menge Gewerke, die da durchgehen, ganz viel Material, was verbaut wird. Also ein sehr komplexes Unterfangen. Und meine begrenzte Lebenserfahrung, auch so im Freundeskreis, ich habe selber nie ein Haus gebaut, aber im Freundeskreis sagt mir, dass die miteinander es geschafft haben, so ein Haus tatsächlich schlüsselfertig durchzuziehen, dass die dann hinterher tatsächlich auch gut in diesem Haus gewohnt haben. Denn der Stressfaktor war vorher so groß, dass wenn das nicht gepasst hätte, da hätte man sich wahrscheinlich vorher getrennt. Aber auch das passiert ja. ich weiß gar nicht, ob es eine Statistik zugibt, aber es gibt sicherlich sehr, sehr viele Trennungen in Deutschland, die mit Häusern zu tun haben, weil dieses Unterfangen, ein Haus zu bauen, auch eine komplette Überforderung sein kann. Warum erzähle ich das mit dem Hausbau? Weil so ein Hausbau gar nichts ist im Verhältnis zu der Komplexität dessen, wo uns unser heutiger Text hinführen will, der ja ganz am Ende der Schöpfungsgeschichte steht. Gott baut nicht nur ein Haus, er baut ein ganzes Universum. Vielleicht sogar Universen, wer weiß das schon, ob es eins oder mehrere sind. Und in einer Komplexität, die unsere Vorstellungskraft bei Weitem übertrifft. Wer sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und überlegt, was für ein Wunder das ist, dass wir heute Abend hier miteinander sind, dass wir überhaupt leben, dass wir miteinander kommunizieren können, dass wir Gott loben können, dass wir die Natur, die Schöpfung, alles, was uns umgibt, wahrnehmen können, sogar erforschen können, das ist etwas, ja, es raubt mir geradezu den Verstand. Das ist unglaublich und trotzdem wahr. Also unwahrscheinlich komplex, unwahrscheinlich groß und sehr filigran bis ins kleinste Detail, was uns betrifft, und dann noch viel, viel kleiner werdend in die mikroskopischen Strukturen hinein, bis zu dem, was wir selbst mit einem Mikroskop, mit dem menschlichen Auge nicht mehr wahrnehmen können, wenn wir uns dann in der atomaren Struktur dieser Welt bewegen. Unglaublich komplex. Leben nach Gottes Rhythmus. Was für ein Rhythmus kann das sein? Ein Gott, der das alles schafft. Und dann diese zwei Schlagworte für heute Abend, Sabbat und Ruhe. Dazu ein Text, und den lese ich jetzt vor, und der wird dann, glaube ich, auch gleich angezeigt und soll, so hat man mir das gesagt, auch für die, die jetzt zugeschaltet sind, dann mitlesbar sein im Internet. Der Text aus 1. Mose 2, die Verse 2 bis 3a. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, wenn man den Text nur so einmal hört und mitliest. Was mich an diesem Text am meisten überrascht, das sind die Tu-Wörter, die Verben. Also da sind ganz, ganz viele, 5 Verben aneinandergereiht. Und das wirkt erstmal zufällig, aber als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ich glaube, auch da ist Ordnung und Struktur drin und schöpferisches Wirken. Also vollenden, machen, ruhen, segnen, heiligen. 5 Verben, 2, dann in der Mitte die Ruhe, das Ruhen und dann nochmal 2. Vollenden, machen, ruhen, segnen, heiligen. Ich glaube, man kann diesen Vers wie so ein Buch aufklappen. Und in der Mitte ist die Ruhe und dann kann man von der Mitte nach links lesen und dann kommt man über Machen zum Vollenden oder nach rechts lesen und dann kommt man vom Segnen zum Heiligen. Und mit Ihnen würde ich ganz gerne jetzt diese Verben versuchen, einmal Schritt für Schritt durchzugehen, durchzudeklinieren quasi oder zu konjugieren. Das wäre ja das bessere Wort für Verben. Vollenden. Ich habe nicht umsonst dieses Beispiel gewählt mit dem Haus. Also die Steilvorlage war ja da durch den Verweis ins Schwabenland. Denn es ist wahnsinnig schwierig, ein Haus tatsächlich zu vollenden. Etwas, was wir selber machen, was wir bauen. Und tatsächlich, wer ein Haus mal vollendet hat, weiß, es ist tatsächlich nie vollendet. Also ich habe nie ein Haus gebaut, aber ich darf in einem Haus wohnen und in dem Haus, in dem ich wohne, weiß ich, da ist immer irgendwas zu tun und zu schrauben. Ein Haus ist nicht wirklich fertig. Es braucht immer noch mal irgendwas anderes, immer, dass man daran zu tun hat. Und wenn ich in andere Bereiche schaue, jetzt nicht in so etwas Plastisches wie ein Haus, sondern auch in mich selber hineinschaue, da merke ich auch, das ist nicht fertig. Ich bin nicht fertig oder Gott ist mit mir nicht fertig. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Also bei dem Machen, wenn man von der Ruhe ausgeht, hin zu machen, wenn wir jetzt dieses linke Blatt uns einmal angucken, beim Machen, ja, da können wir ganz gut mitmachen, denn wir machen ja so einiges. Unser Tag ist nicht langweilig. Es ist immer irgendetwas zu tun. Wir sind aktiv. Manchmal so aktiv, dass es uns richtig schwerfällt, nicht aktiv zu sein, wirklich einmal zur Ruhe zu kommen. Aber vollenden tun wir tatsächlich, glaube ich, wenig. Vielleicht gar nichts. Vielleicht ist es nicht an uns, Dinge zu vollenden, sondern wenn überhaupt sich etwas vollendet, dann wird mir das geschenkt. Wenn tatsächlich etwas abgeschlossen ist, wenn ich so in meinem Leben zurückschaue und versuche, den roten Faden zu verfolgen, dann kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich da das Subjekt des Handelns war, dass ich ganz bewusst immer irgendwie was ganz konkret abgeschlossen hätte, sondern so ein Abschluss, der wird einem geschenkt. Also auch die Abschlüsse, wo wir denken, die haben wir gemacht. Natürlich, sowas wie ein Schulabschluss. Klar, da haben wir auch hart für gearbeitet, da haben wir viel gemacht und getan. Aber da ist einem auch viel geschenkt worden. Das bin ja nicht ich alleine. Und das bist auch nicht du alleine oder sie alleine. Bei was auch immer sie gerade tun und wo sie möchten, dass das zu einem Abschluss kommt. Also vollenden, das ist ein Verb, wo ich so das Gefühl habe, das geht eigentlich über das hinaus, was wir wirklich tun können. Sondern das ist ein Verb, was Gott als Subjekt hat. Und wenn es gut läuft, dann haben wir unseren Anteil daran. Wenn es gut läuft, dann sperren wir uns nicht dagegen, sondern werden mit hineingenommen in diese Vollendung. Aber die Vollendung, die erfahren wir durch Gott. Gott handelt auch, er macht auch. Aber beim Machen, da sind wir, glaube ich, auch ganz gut mit dabei. Manchmal auch beim Nichtmachen, keine Frage. Aber das ist uns deutlich dichter. Wenn wir uns jetzt die Schöpfungsgeschichte anschauen, denn wie gesagt, dieser Vers steht ja am Ende der Schöpfungsgeschichte, da finde ich es nochmal sehr spannend, wenn Gott das Universum macht. Ja, wie macht er das eigentlich? Und das hebräische Wort dafür ist nicht das, was wir im Deutschen als machen übersetzen würden, sondern das ist die hebräische Vokabel Barak. Und Barak meint eigentlich etwas wie scheiden oder schneiden. Und in einem übertragenen Sinne hat man dann gesagt, das, was ich scheide, in zwei Seiten, oder was ich auch schneide, da gebe ich eine bestimmte Ordnung hinein. Das ist ein ordnendes Handeln. Also in der Schöpfung scheidet Gott zum Beispiel Himmel und Erde, trockenes Land und Wasser, Tag und Nacht. Ein ordnendes Handeln. Die Bibel erzählt uns auch, am Anfang war da keine Ordnung, sondern Tohuwabohu. Da ging es drunter und drüber. Da war Chaos. Also das, was Gott tut, das Handeln Gottes, das, was er hier macht, ist ein ordnendes Handeln. Schöpfung geschieht durch Ordnung. Und da bin ich wieder beim Hausbau. Also wer spontan ein Haus irgendwie bauen möchte mit ein paar Materialien, die man sich irgendwie im Baumarkt abgeholt hat, der kriegt vielleicht sowas wie eine Bretterbude hin. Und die mag auch ein paar Tage halten, vielleicht hält sie sogar länger. Aber ob die von einer Bauaufsichtsbehörde abgenommen werden würde, hätte ich so meine Zweifel. Und ob sie tatsächlich so viel Stabilität hat, dass sie ein Leben lang halten könnte oder vielleicht sogar noch meine Kinder und Enkelkinder in dieser Bretterbude wohnen würden, da würde ich ein großes Fragezeichen hintermachen. Also auch ein Haus zu bauen, braucht sehr viel Ordnung. Da ist in dem Schöpferischen Ordnung erforderlich. Auch dort muss man bestimmte Dinge voneinander scheiden. Da kann man nicht irgendwas aneinander klatschen und dann wird das schon halten, sondern das eine muss zum anderen gehören und das eine halt auch nicht, weil das dann nicht dazu passt. Die Schöpfung, die Ordnung, die Gott macht, die nennen wir auch den Kosmos. Und Kosmos ist genau das griechische Wort für Ordnung. Also im Griechischen haben wir genau dieses Bild wieder aufgegriffen. Das Chaos überwunden, geordnet und dadurch entsteht der Raum, in dem alles, was wir wahrnehmen können, alles, was nach unserer Wahrnehmung ist, existiert und in dem auch wir leben und alles andere leben, was uns umgibt. Es braucht diese Ordnung, damit es sein kann. Ein Ordnen ist im Regelfall etwas, was ja auch nicht rein zufällig passiert, sondern man ordnet etwas auf etwas anderes hin. Und so wie ich die biblische Schöpfungsgeschichte lese, ist tatsächlich unsere Welt und wir selbst ist alles, was in dieser biblischen Schöpfungsgeschichte dargestellt wird, an Geschaffenen auf Gott hin geordnet, auf Gott hin geschaffen. Und deshalb finden wir dann auch am Ende der Schöpfungsgeschichte, kurz vor unserem Vers heute Abend, dass Gott auf die ganze Schöpfung schaut und dann sagen kann, er klopft sich sozusagen ein wenig selber auf die Schulter, Tov Mehod, das heißt sehr gut. Nicht nur Tov, das wäre gut, sondern Tov Mehod, richtig gut, sehr gut. Gott ist zufrieden mit dem, was er geschaffen hat. Viele Menschen, manchmal auch ich selber, wenn ich so in die Welt hineinschaue, denke, oh, da wird mir das ein oder andere einfallen, das könnte noch ein Ticken besser sein. Und es ist gar nicht alles nur gut. Aber das sagt das auch nicht, dass irgendwie alles gut wäre, sondern es ist gut, weil es auf Gott hin geschaffen ist. Es hat ein Ziel, es hat eine Ausrichtung. Diese Ordnung ist nicht zufällig, sondern sie ordnet sich auf Gott hin. Deswegen ist die Schöpfung, ist alles, was uns umgibt, die Weite des Universums und auch unser kleines Leben sehr gut, weil es auf Gott hin ist. Ja, und Gott? Wo ist denn Gott? Jetzt kommen wir in die Mitte zwischen diese zwei Seiten. Da steht doch hier tatsächlich, er ruhte. Gott hat alles geschaffen, er hat gemacht, getan, er hat sogar vollendet. Naja, vielleicht steht es ihm zu, sich jetzt auszuruhen. Aber ist er dann nicht mehr da? Das kann gar nicht sein, weil wir auf ihn hin geschaffen sind. Natürlich ist Gott da. Gottes Ruhen ist nicht irgendwie ein Komaschlaf, sondern Gottes Ruhen ist eine starke Kraft der Ruhe. Und aus dieser Ruhe heraus findet die Ordnung, findet der Kosmos, findet all das, was uns umgibt, auch unser eigenes Schaffen und Tun und Machen, da finden wir unser Zentrum. In Gott, in diesem Ruhepol, der nicht unaktiv ist, der durchaus auch heute noch handelt und ja auch in der Geschichte der Bibel, die hört ja jetzt nicht mit dem ersten Buch Mose auf, sondern fängt da gerade erst an und es passiert noch ganz, ganz viel. Aber es ist trotzdem ganz am Anfang deutlich hier konnotiert, dieser Gott, der das alles geschaffen hat, auf ihn hin, der ist ein Ruhepol. Und wenn wir das ernst nehmen, gelingt es uns vielleicht ein bisschen was aus der Aufgeregtheit unseres eigenen Lebens rauszunehmen. Einfach mal einen Gang runterzuschalten. Nicht zu denken, ich spüre Gott gerade gar nicht, irgendwie glaube ich, geht hier gerade alles schief, jetzt muss ich das alles machen. Sondern Gott Raum zu geben. Weil Gott gibt uns allen Raum. Und allem, was ist, Raum. Und Gott ist da. Und Gott handelt. Und in ihm finden wir Ruhe und Kraft und Geborgenheit, selbst in so verrückten Zeiten wie den unsrigen. Und Corona ist dabei ja fast noch das kleinste aller Übel, wenn man so die Nachrichten rauf und runter liest und anschaut. Und auch in unserem Alltagsgeschäft, bei all den Herausforderungen, die wir haben, bei all den Überforderungen, die es gibt, bei all diesen Misskommunikationen im Zwischenmenschlichen, bei all den Enttäuschungen. Es hilft doch nicht, dagegen anzuagieren. Das Schaffe, Schaffe, Machen, Machen geht im Regelfall absolut daneben. Und oft ist es dann viel hilfreicher, einen Gang rauszunehmen und sich selber und den anderen Ruhe zu gönnen, aus einer anderen Perspektive drauf zu schauen und dann nochmal neu miteinander es zu wagen. Das ist übrigens etwas, was Jesus selbst getan hat. Ruhen als Verb, aktives Ruhen, ist etwas, was Jesus bewusst gesucht hat. Wenn man nachschaut, Matthäus 4, Lukas 4, Markus 1, also ganz am Anfang, direkt nach der Taufe, das Erste, was Jesus tut, ist, er geht nicht in die großen Städte, er versucht nicht Menschenmassen um sich zu versammeln und das Wort Gottes sofort zu vermitteln, sondern er zieht sich zurück in die Wüste. Am Anfang der aktiven Tätigkeit Jesu steht der Rückzug, steht die Ruhe. Und dass die Ruhe eine aktive Ruhe ist, wird auch an dieser Geschichte Jesu, der Versuchungsgeschichte in der Wüste, sehr deutlich, weil das ist ja ein Kampf, der da passiert. Das ist ja nicht, ich lege mich mal in meine Hängematte für 40 Tage, sondern das ist eine existenzielle Auseinandersetzung. Ruhe kann wahnsinnig anstrengend sein, wenn wir es mit der Ruhe denn ernst nehmen. Weil in der Ruhe kommen wir ja erst in die tieferen Ebenen unseres eigenen Seins. Und erst in der Ruhe durchschauen wir uns selbst und die vielen Masken, die wir so im Alltag tragen, und kommen an die kritische Substanz, die halt auch wehtut. Da, wo wir verletzlich sind und da, wo wir dann manchmal auch andere verletzt haben, weil wir halt so dünnhäutig sind und uns da gewehrt haben, wenn es wehgetan hat. 40 Tage Ruhe in der Wüste, das ist der Beginn der Wirksamkeit Jesu. Aktive Ruhe. Sogar, wenn man so möchte, Ruhe im Widerstand, weil sich Jesus dort den Versuchungen widersetzen muss. Und das müssen auch wir, wenn wir in die Ruhe gehen, denn auch das ist, glaube ich, eine Erfahrung von Menschen, die wirklich das einmal ausprobiert haben. Müssen nicht gleich 40 Tage sein, 4 reichen völlig am Anfang. 4 Tage Ruhe. Da wird es ganz schön unruhig in einem. Und damit muss man erstmal umgehen lernen. Und da ist es gut zu wissen, ich bin mit all dieser Unruhe in mir halt nicht irgendwie so ein frei flotendes Radikal, sondern ich bin an Gott gebunden. Ich bin auf ihn hin bezogen. So ist diese Welt geordnet und ich selber auch. Da gehöre ich hin. Das ist meine Bestimmung. Also Gott macht, er vollendet, er ruht. Ich kann auch viel machen, was ich vollenden kann. Ich weiß es nicht. Ruhen, ja, das kann ich auch. Und ich ruhe am besten, wenn ich in Gott ruhe. Und dann geht es ja noch weiter. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz auf die rechte Seite dieses Blattes schauen. Nochmal 2 Worte. Wir hatten vollenden, machen, ruhen. Und dann kommt segnen und heiligen. Von der Ruhe ausgehend, erst wird Jesus aktiv und beginnt sein segnendes Handeln. Und ich glaube, auch das gilt für uns. Aus der Ruhe heraus, aus der Geborgenheit in Gott heraus, wenn wir wissen, dass wir auf Gott hin geschaffen sind und dass wir in Gott unseren Halt haben, erst da heraus können wir in unserem Machen und unserem Tun auch Segen sein. Können wir so handeln und wirken, dass es anderen tatsächlich gut tut, dass es anderen zum Segen wird. Dann werden wir Boten des Segen Gottes. Dieses Segen, wie er ihn auch Abraham zugesagt hat in 1. Mose 12. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das, was da für Abraham gilt, da bin ich mir ganz sicher, es gilt für uns alle. In dem Moment, in dem wir meines Erachtens einfach schon auf der Welt sind, durch unsere Geburt, hat Gott uns gesegnet. Sonst wären wir gar nicht. Und dass wir sind, das hatte ich ja schon gesagt, ist ein unglaubliches Wunder. Es ist gegen alle Wahrscheinlichkeit und doch bist du da und sind sie da und bin ich hier. Wir sind und wir sind, indem wir sind, schon gesegnet. Und jetzt können wir unser Sein nutzen und uns in diesen Segen Gottes mit eingeben und Segen teilen. Und dann ist es nicht mehr bloßes Machen und Schaffen und irgendwie für mich sorgen und vielleicht noch gerade für die meinen und sehen, dass ich nicht zu kurz komme und dass ich nicht übergangen werde, sondern dann kann ich abgeben. Dann kann ich wirklich teilen. Und dann leide ich mit, wenn du leidest, und ich freue mich mit, wenn du dich freust. Segen. Auch das ein aktives Verb. Gott segnet und er nimmt uns damit hinein und wir selber dürfen aktiv werden im Segnen. Und dann kommt da noch dieses nächste Wort, heiligen. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Das ist ein bisschen wie mit dem Vollenden. Also segnen, ja, ich glaube, da können wir mit, aber heiligen, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ich kann singen, so wie wir es vorhin getan haben, heilig, heilig bist du Gott. Ich kann Gott heiligen. Aber ich kann ja nicht irgendeinen Menschen oder irgendein Gebäude aufladen mit irgendeiner Kraft, wie so magisch aufgeladen. Das Heilige, das ist etwas, was Gott uns zuspricht. Er heiligt das Leben selbst. Unser eigenes Leben ist heilig. Das Leben aller Menschen ist heilig. Alles Leben ist heilig. Und selbst das Leben, was wir gar nicht als lebendig wahrnehmen, weil wir denken, das ist einfach nur tote Materie, auch das ist heilig, weil Gott hat es geschaffen. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte. Und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Amen.